Herzlich willkommen zur Episode 119. Ich habe wieder ein großartiges Buch mitgebracht, How to Know a Person, wie wir anderen wirklich begegnen und echte Verbundenheit schaffen. Geschrieben hat es David Brooks, das ist 23 im englischen Original zum ersten Mal erschienen, 25 jetzt ganz aktuell auch auf Deutsch. Und vorgeschlagen hat mir das der Ewald und wir beide kennen uns, wir haben gemeinsam KI-Management studiert und weil wir dauernd und ständig im Studium auch über Bücher, die wir lesen, gesprochen haben, dachte ich mir, das ist ja ein perfekter Gast hier für meinen Leseoptimistin-Podcast und deswegen sage ich mal, hallo Ewald, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Angela.
Genau.
Hallo Angela und herzlichen Dank für deine Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dieses Buch mit dir gemeinsam zu besprechen. Mein ganzer Name ist Ewald Spiesmeier-Bernardino und ja, ich bin beruflich Unternehmensberater. Wie du schon gesagt hast, jetzt auch mit dir gemeinsam KI-Managerin und ich mache viele Trainings für Organisationen und Firmen, vor allem im Industriebereich. Und dieses Buch habe ich gefunden in der Presse, also in der Zeitung Die Presse, da war eine Buchempfehlung. Ich habe mir das gekauft und reingelesen und war sofort fasziniert, elektrisiert, weil mir das Buch so berührt hat, schon wirklich auf den ersten Seiten. Und als ich dich kennenlernte, dachte ich mir, dieses Buch muss ich dir zeigen. Ich kann mich nur erinnern, du hast dann das Cover angeschaut und die Rückseite hast da reingelesen und hast gesagt, das kaufe ich mir auch.
Genau. Das mache ich übrigens bei vielen Büchern. Und in dem Fall war es aber echt cool, weil dann ich habe es ja dann gelesen, weil wir uns den Podcast ausgemacht haben und muss sagen, es hat sich voll und ganz gelohnt. Also es ist wirklich ein tolles Buch. Wobei eins muss ich vorweg noch sagen, Ewald, ich habe was anderes erwartet, weil wenn ich drüber fliege, nehme ich nicht alle Informationen wahr. Und für mich war dieses How to Know a Person. Ne? Das habe ich wahrgenommen. Und dachte ich mir, ich bin ja so ein Fan von Insights und Myers-Briggs kommt ja auch im Buch vor und so Big Five, diese ganzen Persönlichkeitsgeschichten. Und dachte mir, klasse, wieder ein Persönlichkeitsentwicklungs- und Kennenlernbuch. Und es ist ja dann doch ganz was anderes und deswegen für dich auch vielleicht zum Einstieg nochmal die Frage, was ist so deine wichtigste Erkenntnis, wo sagst du was ist so was beschreibt den Inhalt in ein paar wenigen Sätzen am besten?
Ja, also Menschen wirklich zu sehen, das heißt laut Brooks sich wirklich radikal für ihre Geschichten, ihre Perspektiven, ihre Widersprüche zu öffnen. Und Brooks zeigt so aus meiner Sicht, wie die Qualität unserer Fragen den Raum für Begegnungen schafft. Also statt schnelle Urteile, dass ich sage, neugieriges, respektvolles Zuhören. Und für mich steckt darin auch so ein Aufruf zu Vielfalt, zu Empathie, zu einer echten Offenheit im Alltag.
Ja, das hat mich auch sehr bewegt. Also das Buch hat mich an vielen Stellen sehr berührt, weil es für mich auch nochmal bewusst gemacht hat, wie wichtig es ist, bei seinen eigenen Beziehungen auf die Qualität mal zu gucken. Und ich bin ja auch dann immer so ein Typ, ich reflektiere mich erstmal selber, weil das erstmal tut ja das Buch so den Eindruck erwecken oder auch vom Titel her, es geht um den anderen, aber letztlich geht's ja um uns.
Ja, genau. Und was mich schon ja sehr berührt hat, ist der Aufruf, den anderen wirklich zu sehen und nicht an der Oberfläche stehen zu bleiben. Und da habe ich mich schon manchmal auch selbst ertappt, dass ich mir gedacht habe, da gibt es beim Ewald auch noch vielleicht das eine oder andere Verbesserungspotenzial oder Luft nach oben. Und so mir hat der Gedanke gefallen, so den inneren Kosmos des ganzen Gegenübers einfach wahrzunehmen. Und das verlangt von uns schon wirklich so eine eigene Geschwindigkeit, unsere Annahmen und Urteile bewusst zu bremsen und dem anderen einmal wirklich mit voller Aufmerksamkeit zuzuhören, den anderen neugierig zu betrachten auch.
Was ich sehr beeindruckend finde im Buch ist, Es ist ja ein Füllhorn an Referenzen zu anderen klugen Menschen, die Bücher geschrieben haben, Aussagen getätigt haben. Ab und zu ist man, muss ich dann kritisch sagen, es ist mir ab und zu ein bisschen schwindlig geworden vom Name-Dropping. Vor allem,
Ja.
weil ich dann irgendwann das Gefühl hatte, ich kenne die alle nicht. Und sowas macht mich ja total huschig nach dem Motto, das gibt's ja nicht. Das 25, gefühlt das 25. Buch, das ich noch nicht gelesen habe, hat mich dann leicht gestresst. Aber die Aussagen sind ganz großartig, die er da gebracht hat. Wie ist es dir? Kanntest du viele von den Sachen, die da drin stehen, von dir, die er da auf dir sich bezieht?
Naja, manches Jahr und bei vielen hatte ich auch keine Ahnung. Aber was mir gefällt, ist, dass er sehr oft so auf Studien bezieht. Das ist ein Thema, das mich sehr angesprochen hat. Und für mich hat es einfach auch in meiner beruflichen Funktion schon auch einen großen Praxisnutzen. Also ich finde, für meine Praxis ist es so, ja, ein Schatzkästchen,
Schöner Begriff.
weil die Kunst des Fragens einfach gut mit dem Alltag privatberuflich verbunden werden kann. Genau. Und das betrifft mich im Coaching, bei Trainings, in der Mitarbeiterführung. Gute Fragen sind einfach, finde ich, super Werkzeuge, so ein Türöffner für Vertrauen und Sinn.
Ja. Also wir können ja mal ganz kurz in dieses Thema Fragetechnik einsteigen, weil das, da habe ich mir auch gedacht, also ich habe ja schon jetzt auch über den Podcast und auch an anderen Stellen habe ich ja schon sehr viele Bücher zu Kommunikation, Fragetechnik, Coaching gelesen und immer wieder aufgesogen. Da habe ich mir dann zwischendurch gedacht, na, mal schauen, ob jetzt noch was Neues kommt. Ne? Also
Ja.
ich lasse mich mal natürlich überraschen und war echt wieder voll verblüfft, dass wieder ganz neue Aspekte da reingekommen sind. Hast du es auch so erlebt oder hast du bei der Fragetechnik eher gedacht, ja, kenne ich, mache ich, habe ich so drauf?
Was mir taugt hat, er ist so klar, wie er das formuliert hat. Also, so, er schreibt ja mal in diesem Buch, wenn ich einem Menschen die Frage stelle, was beschäftigt dich gerade wirklich oder wofür in deinem Leben bist du gerade am dankbarsten oder was ist dir heute gut gelungen, dann ist es nicht nur eine nette Unterhaltung, sondern wirklich so ein Moment der Resonanz schafft in meinem Gegenüber. Und das hat mir schon sehr bestätigt aus meiner eigenen Erfahrung in der Praxis als Trainer oder Coach. Und es geht ihm schon immer darum, wirklich Räume zu öffnen, in denen Menschen so sie mit all ihren Facetten zeigen dürfen. Und ich glaube, das ist so ganz eine wichtige Botschaft, wo jetzt oft so schwarz-weiß gemalt wird, dass wir so diese Grauschattierungen nicht sehen und dieses wirkliche Zuhören, das aber ja gut an die Oberfläche bringt.
Ja, ich habe nämlich in dem Zusammenhang, also es sind ganz viele tolle Inhalte, die er bringt. Wir tun jetzt einfach mal so ein bisschen bei einzelnen Punkten herum reinstipsen, sage ich mal. Weil gerade bei der Fragetechnik, ne, wo ich so gedacht habe, ja, wird da was Neues kommen, hat er mich so richtig gepackt, weil er eben sagt, naja, die Qualität der Frage zeigt schon, ob ich wirklich an dem anderen interessiert bin oder nur irgendwelche Informationen quasi
Genau.
abgreifen will. Und da hatte ich dann unter dem Aspekt, und das wollte ich dich fragen, wie du das auch vielleicht in der Beratung siehst, habe ich mir überlegt, wie sieht unter diesem Aspekt ein Mitarbeitergespräch aus? Ne? Also diese typischen Entwicklungsmitarbeitergespräche. Klassische Frage würde, ne, wo sehen Sie sich in 3 Jahren? Grauenvolle Frage. Kein Mensch hat eine Antwort drauf. Und da sagt er, da gibt er einfach alternative Beispiele. Also zum Beispiel, welche Erfahrungen haben Sie wachsen lassen? Oder wenn Sie Ihr das letzte halbe Jahr oder die letzten 3 Monate im Kapitel einer Geschichte erzählen würden. Welche Geschichte wäre das? Das fand ich so schön. Also, dass man da wirklich Verständnis dafür bekommt, dass das eben er schreibt es dann irgendwo so vom Beurteilen zum Begleiten geht. Und statt Ziele geht es um Sinn und Deutung. Und da auch Du sagst ja, du machst ja auch Coaching und Unternehmensberatung, da im Beratungsgespräch mal seine Fragen neu zu formulieren und zu überdenken.
Das war für mich ein ganz schöner Aspekt und wirklich eine schöne Inspiration. Er beschreibt ja, diese Fragen sind Ankerpunkte. Du hast jetzt eh schon einige genannt. Eine Frage war, was wirst du in 3 Jahren über dich feiern? Und das ist tatsächlich ganz anders. Und er sagt ihm, solche Fragen geben Halt, zeigen aber Interesse und sind so Türöffner im Gespräch. Und das glaube ich auch. Was mir gefallen hat, auch, ist, dass er auch für Fragen bei Teambesprechungen zum Beispiel eingegangen ist, wo er gesagt hat, da wird dann wenn da gute Fragen inkludiert sind, aus Pflichtbesprechungen werden da echte Dialogräume. Das hat mir irgendwie sehr gefallen, ja. Und für Führungskräfte heißt das auch vielleicht, dass sie weniger erklären müssen und mehr durch kluges Fragen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen inspirieren können.
Ja, genau. Und da schafft er einen ziemlich coolen Bogen, finde ich, von Smalltalk auf der einen Seite und tiefgehende große Fragen auf der anderen Seite. Weil ich hatte einen totalen Aha-Moment tatsächlich, als er über Smalltalk schreibt, weil ich bin auch so der Typ, ne, Smalltalk-Belanglosigkeiten. Wer will schon über das Wetter reden, ne? War eher ablehnend gegenüber Smalltalk. Und er schreibt, naja, wie soll man sich denn sonst kennenlernen, wenn nicht über die kleinen Fragen? Und das hat er schön formuliert, indem wir einfach gemeinsam auf etwas schauen. Und das ist Smalltalk. Wir suchen uns unverfängliches Thema und schauen gemeinsam drauf und tauschen uns aus und dann ergibt sich daraus entweder, das wird ein Gespräch, das uns weiterführt oder wir lassen es wieder. Aber das hat wirklich mein Denken über Smalltalk verändert. Also allein dafür feiere ich das Buch, weil es eben nicht darum geht, irgendwie einen Einstieg finden, um dann das Tiefe zu besprechen, sondern der Smalltalk als dieser Wert an sich, über kleine Dinge gemeinsam zu reden. Großartig.
Ja, schönes Beispiel. Für mich auch ein großartiges Beispiel war die Geschichte eines Lehrers mit der Schülerin, der sie nicht nur nach Fakten fragt, also nicht, was sagt das Lehrbuch über das Thema X, sondern er wählt die Frage, was denkst du darüber? Wie würdest du das erklären? Und diese kleine Verschiebung, wie er das beschreibt, was das verändern kann, dass Kinder plötzlich als Subjekte und nicht als Objekte von Wissenserwerb betrachtet werden. Also das hat mich echt fasziniert. Und wie kraftvoll das sein kann, wenn ich den anderen einfach im Gegenüber auch als Menschen sehe und da mein Interesse daran, ja, bekunde. Er beschreibt, so entsteht der Dialog auf Augenhöhe und ich glaube auch, der inspiriert, der verbindet.
Ja, genau. Und also um das nochmal so vom Smalltalk und dem Deep Talk heißt es ja dann in der Fachsprache her zu verbinden. Also dieses natürlich übers Wetter braucht man jetzt nicht unbedingt reden beim Smalltalk, sondern schon über, wo bist du aufgewachsen? Also eher abtasten, wo finden wir erstmal Gemeinsamkeiten? Und
Da
was ich bitte.
beschreibt er ja auch beim Smalltalk so, wenn zwei Menschen manchmal so ein bisschen ins Leere laufen. Also man fragt, wie geht's, was machen Sie beruflich? Und die Menschen merken, sie treffen sie aber nicht wirklich. Und dieses Ping-Pong-Spiel hinterlässt manchmal so ein bisschen ein diffuses Gefühl. Und ja, da habe ich mich auch selber dabei ertappt, wo ich mir dachte, so fühle ich mich manchmal auch auf Netzwerkveranstaltungen, ja. Und wenn er drüber schmunzelt, dann ja, war für mich so der kleine Aha-Moment, Humor kann uns einfach auch helfen, solche Muster zu erkennen und sie dann vielleicht da bewusst zu durchbrechen.
Ja, genau. Vielleicht dann noch ein kleiner Seitenkick. Es geht ja um den anderen verstehen, den anderen sehen. Was sich durchs ganze Buch zieht, was ich sehr beeindruckend finde, muss ich mal sagen, wie man ihn als Autor nach und nach kennenlernt. Also der öffnet sich ja in einer Art und Weise mit seinen Geschichten, aus seinen persönlichen Geschichten und nimmt einen mit, also so habe ich es empfunden, auf seine eigene Entwicklungsreise und zeigt eigentlich anhand dieser Entwicklungsreise, wie er das für sich praktiziert, gelernt und umgesetzt hat und auch wie oft es ihm nicht gelingt. Und da fand ich sehr schön, dass er am Anfang ja einsteigt mit, ich bin eigentlich null empathisch.
Ja, also diese Ehrlichkeit und Offenheit und dieses sich kritische Auseinandersetzen mit der eigenen Person, das hat mich total berührt. Also, und das habe ich großartig gefunden, auch immer, weil er ja so den Gedanken dann immer anschließt, was ist denn so das Learning aus dieser Erfahrung? Und da geht er ganz offen und ungeschönt damit um und das finde ich, toucht einem.
Wobei, manchmal dachte ich mir, ah, das tut schon weh. Also also weh im Sinne
Ja.
von, das erzeugt natürlich absolutes Mitleid und oh mein Gott, er schreibt über seinen besten Freund, der Selbstmord begeht und wie er diese Zeit erlebt und miterlebt und irgendwie alles versucht, ihn da rauszuhelfen, aber weil er zu wenig weiß, wie man mit solchen Menschen umgeht, scheitert dran. Und gleichzeitig weiß, dass er nicht gescheitert ist, sondern dass er nichts anderes tun konnte. Also sind schon echt heftige Geschichten. Und gleichzeitig, das hat mir wiederum gezeigt, mit den Geschichten ist, dass man sich selber, also ich habe mich beim Lesen dann auch immer wieder gefragt, was hätte ich getan? Also das fand ich sehr
Das
schön, deswegen.
stoßt da total an.
Genau.
Gibt's Punkte, Angela, die du auch kritisch siehst oder was sagst?
Also, das letzte Kapitel war eigentlich so das Kapitel, mit dem ich am meisten hadere, weil es unter dem, also vielleicht für die Hörenden, die jetzt das Buch noch nicht gelesen haben, es ist in drei Kapitel, in drei große Abschnitte geteilt. Dieses erste, ich sehe dich, da geht es um den anderen erkennen in normalen Zeiten. Dann das zweite Abschnitt ist, ich sehe dich in deiner Not. Das ist genau dieses, was tun wir mit Menschen, denen es schlecht geht, wie können wir denen beistehen? Und das dritte große Kapitel, ich sehe dich mit deinen Stärken. Und weil ich mich mit so Stärken, mit dieser Methodik und so auch ja schon sehr viel beschäftige, weil das natürlich in der Beratung unglaublich wertvolle Werkzeuge sind, da habe ich mir mehr erwartet. Inhaltlich, das war dann für mich immer noch gut zum Lesen, aber eher so dieses, ich arbeite jetzt schnell mal die fünf Persönlichkeitstypen ab und dann erzähle ich noch meine Geschichte zu Ende. Das war so, was wirklich sehr schön zu lesen ist, aber wo es dann für mich jetzt nicht mehr den, was nehme ich da für mich mit, Gehalt gab. Und was dann natürlich auch schwierig ist, deswegen sehe ich es kritisch, weil du das ja gefragt hast, ist natürlich dieses Persönlichkeitsmerkmale erkennen können, damit umgehen können. Das sag ich mal, das lernst du nicht aus einem Buch. So.
Was ich kritisch gesehen habe, Angela, war, es wirkt manchmal im Buch so, als ließe sich jedes Gespräch durch die richtigen Fragen in die Tiefe führen. Und da habe ich mir gedacht, boah, ich bin vielen Organisationen und da gibt es einfach auch Zeitdruck, Machtstrukturen, Sprachbarrieren, manchmal Menschen, die schlichtweg nicht wollen oder vielleicht
Ja.
nicht können. Und das heißt dann für mich, da nutzen oft auch die besten Fragen nichts, wenn der Kontext einfach nicht stimmt. Also ich glaube, da bräuchte es ergänzend nur eine stärkere Betonung der richtigen Rahmenbedingungen, damit so ein Gespräch auch gelingen kann. Manchmal bedeutet Offenheit vielleicht auch zu akzeptieren, dass jemand nicht antworten möchte.
Ja.
Und diese Ambivalenz hätte für mich im Buch nur ein bisschen stärker reflektiert werden können.
Ja. Wobei, also gebe ich dir recht und gleichzeitig, das ist natürlich, wenn es um Selbstreflexion, um Kommunikation und gerade um Beziehungen geht, ist immer schwer, sage ich mal, in einem Buch, ne, so lesetechnisch, das auf den Punkt zu bringen. Du musst einfach das ist jetzt auch meine Art, bei so einem Buch, musst du ja eigentlich jeden Abschnitt lesen. Buch weglesen, spazieren gehen, nachdenken und dann erst das nächste Schlüsse draus ziehen, bis dann wieder zum nächsten Abschnitt kommst. Das, so lese ich dann natürlich auch nicht in der Tiefe.
Ja.
Aber
was mir sehr gefallen hat, war der Gedanke, wie er beschreibt, eine Frage ist in erster Linie nicht ein Werkzeug, um Informationen zu bekommen. Es ist ein Ausdruck von Respekt und Neugier. Und das war für mich so, ja, ein voll schöner Blickwinkel, den ich so noch nicht betrachtet habe.
Ja, und das mag ich noch ergänzen, den Blickwinkel, den er dann noch reinbringt, ist, und zu fragen offenbart immer eine Schwäche, und das ist was Gutes. Die Schwäche des Nichtwissens. Und das fand ich eigentlich auch einen schönen Gedanken, dass ich jetzt als Fragesteller ja dir quasi ein Stück weit mich preisgebe, so nach dem Motto, ja, du, keine Ahnung, ich kenne dich nicht, also erzähl, was bist du denn für ein Mensch? Und dir die Chance gebe, mich zu öffnen, natürlich vorausgesetzt, es sollte mich auch wirklich interessieren.
Genau. Was denkst du, Angela, warum muss unter Anführungszeichen man dieses Buch gelesen haben?
Naja, also ich bin noch lange nicht mit meinen Punkten durch. Wir entlassen uns noch nicht aus diesem Podcast. Aber man muss es gelesen haben, also, und ich bringe noch mal ein Kapitel, das ich super schön fand, wie es aufgebaut war, weil da ganz viele so kleine Tipps ist vielleicht ein falscher Begriff, so Anregungen drin sind, Impulse, woran man arbeiten kann. Er zeigt zum Beispiel die Liste der Strategien, um ein besserer Gesprächspartner zu werden. Und das geht er ja richtig schön ab. Und da ist eine Geschichte, die neu für mich war, kannte ich noch nicht, sagt er, ja, natürlich wissen wir, wir sollen aufmerksam zuhören. Da gibt es eine Methode, da gibt es die SLANT, S-L-A-N-T, diese Abkürzung, dieses Akronym kannte ich noch nicht. Und das fand ich ganz schön, weil es heißt erstens S für Sit, sitze aufrecht, L für Lean, lehn dich nach vorne. Genau, dann Ask, stell Fragen, Not, da komme ich gleich noch dazu, nicken, und der Person Track folgen, die gerade spricht. Und das Zweite, was er zum Not sagt, ist, hören Sie laut zu. Da habe ich auch so gelacht. Weil wenn man spricht, sollte man so aktiv zuhören, dass man dabei Kalorien verbrennt. Und das bin ich. Das ist immer zack, zack, zack und hier und nicken und ja und zack. Und das ist so schön, wie er das in dem Kapitel beschreibt, um das einfach nochmal zu zeigen, dass wenn du laut zuhörst, dann auch automatisch aufmerksamer bist und wirklich zuhörst. Das beschreibt er ganz wunderbar. Und aus der Liste, kannst du noch was uns nachschauen in deinen Aufzeichnungen, ob du da noch was hast, was ich auch großartig fand, den kleinen Abschnitt, hab keine Angst vor der Pause. Da ist ein Tipp drin, den finde ich ganz gelungen, nämlich, also wir sehen das Video dazu geschaltet. Du kannst zugucken, wie ich rede, und wenn ich jetzt mal aufhöre zu reden, und das, den Tipp hat er von einer Therapeutin, die macht dann einfach ganz kurz, die hebt die Hand, weil sie damit zu verstehen gibt, Moment, ich sag gleich was, quatsch mir jetzt nicht dazwischen. Ich brauche eine Denkpause. Und das finde ich, wenn man das zum Beispiel in so einem Beratungsgespräch mit seinem Klienten vereinbart im Vorfeld. Ich stelle dir jetzt Fragen, ich erzähle dir was, du erzählst mir was. Und die Vereinbarung lautet, wenn du die Hand hebst, weiß ich, ich bleib noch still, bis du dich gesammelt hast, um deine eigenen Gedanken zu durchdenken, zu formulieren. Und dann hast du die Pause, die du brauchst, bis du widersprichst. Großartige Gedanke.
Super, ja, absolut.
Und bei diesem Thema die Pause, war so eine kleine Statistik drin, habe ich mich auch amüsiert drüber, nämlich, also die Japaner sind gute Zuhörer, die warten auch wohl immer, bis der andere wieder anfängt, und sie haben herausgefunden, dass Japaner im Durchschnitt 8 Sekunden Pause ertragen, bis sie dann doch wieder selber reinquatschen, und Amerikaner nur 4 Sekunden. Das fand ich sehr lustig, was man alles messen kann mit Statistiken. Genau. So, und jetzt Erzähl doch mal, Ewald, was hast du noch so also für Tipps für dich mitgenommen aus dem Buch, wo du sagst, die probiere ich mal aus oder setze ich vielleicht um oder mache ich schon?
Ja, er beschreibt zum Beispiel eine Methode, die heißt, das ist dein Lebensspiel und eine Art Perspektivenwechsel. Also man schreibt einen Jahresrückblick aus der Sicht des Partners, der Partnerin oder von einem Freund, einer Freundin. Und so erkennt man, wie der andere vielleicht Erlebnisse und Herausforderungen wahrgenommen hat. Finde ich eine schöne Methode. Dann hat er auch noch angeführt, diese Karteikartentechnik. Man schreibt prägende Fragen oder Erkenntnisse auf Karten und diese dienen als Spiegel, um Abstand zu Problemen zu gewinnen und die eigene Geschichte noch besser zu verstehen. Und das erinnert mich ein bisschen, ich bin ja öfter, nachdem er Teil meines Familiensystems ist, in den USA, eben in den USA. Und dort gibt es fast in jedem Supermarkt diese Chit-Chat-Karten. Und
Okay, was
Chit-Chat,
ist
so
das? Muss ich
dieses
erklären.
gemeinsame Plaudern, wo einfach wirklich Fragen draufstehen. Und je nach Tiefegrad kann man da verschiedene Chit-Chat-Karten sich kaufen, wo man dann miteinander einfach einen Tiefgang im Gespräch findet. Und diese Karteikartentechnik erinnert mich an diese Chit-Chat-Cards, die es dort überall gibt. Also ich kaufe mir oft für Trainings, wenn ich in den USA bin, diese Karten, weil ich manchmal englischsprachige Trainings habe und lege die dann auf, weil das halt eine sehr, sehr schöne Inspiration ist.
Ja, das finde ich cool.
Dann beschreibt er auch noch so eine Methode, die Blick-Zurück-Technik. Also statt nur Karriereerfahrungen vielleicht zu nennen, bittet man den Gesprächspartner auch, über Dinge zu erzählen, die nicht so gut gelaufen sind und was da die Learnings draus sind. Ich habe einmal in einer Zeitschrift, das hat mir daran erinnert, eine Methode gefunden, das heißt Lebenslauf der Fehler. Also da schreibt man Lebenslauf mit allem, was nicht gut gelungen ist und was dann die Learnings draus waren. Und das, da habe ich irgendwie an diese Methode gut andocken können. Dann beschreibt er noch eine Methode, behutsame Kritik, so wie in Good Will Hunting gezeigt. Also man benennt die Schwächen nicht einfach kalt und emotionslos, sondern so, dass sich der andere auch gesehen und getragen fühlt. Also Kritik wird dann auch zum Akt der Wertschätzung.
Da fand ich es gut, also das passt zu dem ersten Tipp, den du jetzt auch nochmal genannt hast, dieses sich in den anderen hineinversetzen. Da sagt er, da kann man viel von Schauspielern lernen. Also er bringt ja erstens das Beispiel eben mit Good Will Hunting, aber er sagt auch, dass zum Beispiel dieser Paul Giamatti, den ich sehr schätze als Schauspieler, der hat, jetzt weiß ich nicht mehr, es fällt mir nicht ein, er hat einen amerikanischen Präsidenten gespielt, welchen weiß ich jetzt nicht mehr, aber auf alle Fälle tun die als Schauspieler wirklich quasi die Hintergründe dieser Person recherchieren und er wusste, dass dieser Präsident ist immer, der hat alle Schmerzen am Körper gehabt, die man haben kann, und hat sich dann in diese Schmerzposition begeben. Also hat wirklich überlegt für sich, wie ist es, wenn mir alles wehtut, jeden Tag, also Tage, also wochenlang, und was für eine Art Mensch wirst du dann? Welche Haltung nimmst du ein, auch geistig? Und deswegen, wenn das ein Schauspieler macht, dann ist das immer ein guter Schauspieler, der nicht einfach nur seinen Text erzählt, sondern einfach die ganze Situation und die Person erfassen kann. Und darum geht es ja in dem Buch. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und da ist dann sein Tipp, also ich habe keine Kinder, deswegen kann ich es nicht umsetzen, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer, schick bitte unbedingt dein Kind in eine Theatergruppe. Also wo du das eben lernst, dieses echte Mitfühlen. Das fand ich stark. Also.
Ja, absolut. Ich habe ja in Wien gibt es eine Veranstaltung im Reinhard-Seminar, die heißt Business-Methoden, also Theatermethoden für die Businessbühne. Und da geht es auch darum, wie viel man eigentlich jetzt so aus dieser Technik des Schauspielens auch übertragen kann. Das passt da vielleicht ganz gut dazu.
Ja, stimmt. Stimmt.
Eine Erkenntnis, die mich auch sehr berührt hat, Angela, ist, so gesehen werden ist ein Grundbedürfnis. Also Menschen sehnen sie einfach dann auch wirklich wahrgenommen zu werden. Und das spürt man auch, ich denke mal oft beruflich, wenn ich einem Kunden meine ganze Aufmerksamkeit schenke und wirklich zuhöre. Oder das kennt man auch von einem guten Gespräch mit einem Freund, einer Freundin, wo man sagt, der ist jetzt ganz bei mir. Also dieses Gesehenwerden ist ein Grundbedürfnis. Schon auch so gute Gespräche sind kleine Kunstwerke. Das ist nicht alltäglich.
Genau, ich habe immer wieder in solchen Büchern, das nenne ich dann immer Sätze für mein Poesiealbum, die ich so ganz stark finde. Und da ist der eine Satz, den ich super passend finde. Ein gutes Gespräch regt sie zu Gedanken an, die sie vorher nicht hatten. Ein gutes Gespräch endet nicht an der gleichen Stelle, an der es angefangen hat.
Schöner Gedanke, ja.
Gänsehaut, also. Er hat er zitiert eine Therapeutin, das fand ich sehr schön. Warte mal, die muss ich ganz kurz suchen. Mary Pfeiffer heißt die. Die kannte ich vorher auch nicht. Die verfolgt den Ansatz des fröhlichen Realismus, was ich schon mal zauberhaft finde als Begriff, weil die hat also eine Psychotherapeutin, die ist natürlich von der Lehre her mit Freud aufgewachsen und Jung und wie sie alle heißen und hat dann festgestellt, immer dieses Kramen in schrecklichen Vergangenheitserlebnissen, das ist schön. Es muss doch auch anders
Ja.
gehen. Und die hat daraus eben diesen fröhlichen Realismus entwickelt, dass sie eben nicht fragt, warum hat man dich so schlecht behandelt oder warum bist du misshandelt worden, sondern sie fragt, wie behandelst du andere Menschen und welche Gefühle löst du bei anderen aus oder willst du auslösen? Und das ist auch so ein Perspektivwechsel, den ich ganz spannend finde, wenn man das auch für sich selber mal fragt. Und eben diesen positiven Zukunftsbezug, anstatt immer so, oh je, was hat die Mama Schlimmes gemacht, dass ich jetzt auch ein schrecklicher Mensch geworden bin.
Da passt vielleicht dieser relationale Beratungsansatz auch ganz gut dazu, wo es darum geht, auch nicht vordergründig zu fragen, warum was nicht funktioniert hat und was da in der Vergangenheit alles passiert ist, sondern die Lösung richtet sich da immer in die Zukunft. Und eine so klassische Frage im relationalen Beratungsansatz ist, was brauchst du für dein gelungenes Morgen? Das passt da, glaube ich, gut
Ja,
dazu.
genau, das ist schön, sehr schön. Genau. Also einen Punkt habe ich noch, den ich unbedingt loswerden wollte, weil der hat mich großartig, den fand ich so großartig. Und zwar das Moodboard. Ist dir das aufgefallen? Na, Moodmeter heißt es. Nicht Moodboard, sondern ein Moodmeter, der
Peter.
hat die. Genau, den zitiert er auch, das ist ein Mark Brackett, hatte ich auch vorher noch nie gehört von dem. Und was er erklärt ist, das fand ich ganz spannend, ist tatsächlich, dass du empathischer wirst, je mehr, es nennt sich emotionale Granulität, du hast. Kannte ich nicht den Begriff, war mir neu. Was bedeutet das? Dass du Gefühle in ihrer Differenziertheit unterscheiden kannst. Also nicht einfach sagen, ich habe Angst, sondern dass du weißt, zum Beispiel, Sorge und Angst sind zwei unterschiedliche Gefühle. Und welches passt jetzt zu dem Gefühl, das ich habe? Und der hat es ja für Schüler entwickelt oder wendet es in der Schule an. Und das finde ich ganz hochinteressant, den Ansatz, den er da macht, also mit den Schülern. Und er hat dann Moodmeter entwickelt, also das ist so eine Matrix, wo je nach Energielevel und Stärke des Gefühls ganz, ich weiß nicht, so 50 verschiedene Gefühls Wörter er da reinbringt und du dann selber auf dem Moodmeter gucken kannst, ja, was ist es denn jetzt genau für ein Gefühl und damit eben viel besser dich selber erkennst und natürlich auch beim anderen durch Nachfragen empathisch mal gucken kannst, wie geht's dir denn wirklich gerade?
Zwei Gedanken vielleicht möchte ich auch noch loswerden, was mich
Klar.
sehr angesprochen hat. Das ist Geschichten prägen Identität. Also er schreibt, Menschen verstehen sich vor allem über Geschichten. Und ich glaube, es gibt da nichts Stärkeres, als am Kind zu sagen, hör mal, ich erzähle dir eine Geschichte und das wirkt, glaube ich, auch bei Erwachsenen. Da gibt es ja den schönen Spruch, Kindern erzählen wir Geschichten, damit sie einschlafen, Erwachsenen, damit sie aufwachen. Und er schreibt da, Narrative sind stärker als Daten und Argumente, weil sie einfach den Kern einer Persönlichkeit wirklich sichtbar machen. Was mir da auch gefallen hat, Persönlichkeit ist Energie. Also dieser Gedanke, jeder Mensch streut eine bestimmte Energie aus. Er kann sein freundlich, kritisch, inspirierend, defensiv. Und diese Energie wirkt einfach ganz oft stärker als Worte und das bestimmt auch, wie wir aufeinander reagieren.
Und das kommt eigentlich ganz am Anfang, die zwei Begriffe haben wir gar nicht eingeworfen, weil er eben unterscheidet zwei Persönlichkeiten. Es gibt den Diminisher, da ist mir dann eingefallen, bei Harry Potter gibt es doch wie heißt sie, diese Dementoren da, die ja die Seele raussaugen aus dem Körper. Und natürlich, die wollen wir nicht sein, sondern das positive Pendant dazu sind die Illuminatoren. Schöner
Genau,
Begriff.
sehr
Und
schön.
das ist eigentlich, das ganze Buch dreht sich darum, wie werden wir zu so Illuminatoren, um andere eben zum Leuchten zu bringen. Also insofern sehr schön. Wunderbar, Ewald. Hast du noch einen Punkt, den du loswerden möchtest?
Ja, vielleicht, ich finde, zum Schluss würde ich gern sagen, ich finde, dieses Buch sollte man gelesen haben, weil in unserer Zeit gerade oft sehr stark polarisiert wird. Also Lautstärke und Oberflächlichkeit sind, glaube ich, Themen, die gerade sehr brisant sind. Und es erinnert uns an ganz was Einfaches. Die Qualität unserer Beziehung hängt nicht von den Methoden, Tools oder Checklisten ab, sondern von unserer eigenen Bereitschaft, wie wir andere wirklich wahrnehmen. Und das ist für mich so eine, ja, schöne Kernessenz.
Ja, genau. Und er bringt eine Geschichte, die bringe ich jetzt als vorletztes und dann kommt noch ein Abschlusswort, weil er sagt, er guckt ja auch immer wieder, sehe ich die anderen, sehe ich die Menschen in meinem Umfeld, und er hatte so einen besonders starken Moment, und da habe ich dann auch an mich gedacht und an meinen Mann, weil er sagt, er war irgendwann mal in seinem Arbeitszimmer gesessen, hat aufgeblickt und sieht so im nächsten Raum seine Frau. Und hat in dem Moment innegehalten und so ein ganz starkes, ich sehe sie, ich kenne sie, ich weiß, wer das ist, und fühle mich ganz nah und eng verbunden mit ihr. Und das finde ich so schön, also das mache ich auch total gerne. Einfach mal so, du guckst mein Mann, sehe ich manchmal so irgendwo, und dann schaue ich einfach hin und denke mir, ja, genau, das ist der Mann, den ich liebe. Das ist toll, unsere Beziehung. Also auch dieses innehalten mal, und das Sehen und gesehen werden auch bewusst bemerken. Das bringt er auch sehr schön immer wieder, und das hat er mit der einen Geschichte da mir auch nochmal in Erinnerung gerufen, wie wichtig das ist, dass man das für sich solche Momente auch immer wieder hat in seinem
Schön.
eigenen Beziehungsleben. So, und jetzt mache ich nämlich den Schluss, passend zu unserem Einstieg. Wir sind ja KI-Manager. Managerin. Und er hat einen Absatz zu KI auch drin. Den wollen wir hier nicht verheimlichen. Nämlich, den zitiere ich jetzt einfach und dann passt es wunderbar. Also, künstliche Intelligenz wird uns in den kommenden Jahrzehnten vieles abnehmen und den Menschen bei vielen Aufgaben ersetzen. Aber es wird ihr niemals gelingen, zwischenmenschliche Beziehungen herzustellen, um im Zeitalter der KI Erfolg zu haben, müssen sie außergewöhnlich gut darin werden, mit anderen in Verbindung zu treten. Das ist der Grund, warum er dieses Buch gelesen haben muss, aus meiner Sicht. Das
Schöner
zeichnet uns
Schlusssatz.
Menschen aus. Genau, in dem Sinne. Super. Ich sage danke, Ewald. Das war wieder
Ich
ein
sag
wunderbares Gespräch.
danke, Angela, für den inspirierenden Austausch.
Genau. Und wir sehen uns beim KI-Stammtisch.
Genau,
Ciao.
passt.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.